Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Herzlich willkommen zu unserer Ausgabe zwischen Saturday Night's Main Event und Clash in Italy. Wie immer, ich bin der Gerhard und an meiner Seite die wunderbare Helena.
Hallo.
Ja, Helena, wir sind in einer Woche zwischen zwei größeren Veranstaltungen. Letzte Woche Saturday Night's Main Event. Jetzt kommenden Samstag Clash in Italy in Turin. Wir hatten viel zu tun in der letzten Woche, haben vor allem Highlights gesehen, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, starke Meinungen für die entsprechenden Themen zu haben. Deswegen würde ich sagen, geht's gleich los.
Ja, ich habe nicht viel gesehen, also ich habe Highlights gesehen. Aber das liegt daran, dass ich viel zu tun habe und es liegt aber auch ein bisschen daran, dass gerade ein bisschen lahm ist, finde ich.
Ein bisschen lahm?
Ein bisschen lahm, finde ich gerade.
Dabei hat doch die WWE das Clash in Italy-Programm so vollgepackt wie kaum jemals zuvor. Angefangen gleich mit dem Match zwischen WWE-Champion Cody Rhodes und Herausforderer Gunther.
Ja, also Quantität ist nicht Qualität. Sie haben es vollgepackt, aber ich finde, sie haben es nicht mit guten Storys vollgepackt. Und Cody Rhodes und Gunther ist für mich ein Beispiel dafür, von auf dem Papier vielleicht gut gedacht, aber halt dann irgendwie doch nicht so spannend gemacht. Weil mir fehlt immer noch einfach die Motivation für beide, überhaupt in den Ring zu steigen. Mir reicht es nicht, dass Gunther jetzt halt irgendwie den Titel haben möchte, obwohl er ja auch das gar nicht richtig artikuliert eigentlich. Und mir reicht das auch für Cody eigentlich nicht, dass er den eigentlich nur einfach verteidigen will. Also ich finde das grundsätzlich als Motivation für so ein Wrestling-Match immer nicht besonders gut. Und deshalb fieber ich da jetzt auch nicht besonders mit, um ehrlich zu sein. Und es liegt halt auch ein bisschen daran, dass ich für beide Titelregentschaften, die da jetzt rauskommen könnten, keine wirkliche Vision habe, wie es jetzt irgendwie cool weitergehen kann. Weder habe ich eine gute Vision davon, wie es mit Cody und dem Titel weitergeht. Ich sehe nämlich da eigentlich keine guten Möglichkeiten. Und dass jetzt Gunther der Gegner ist, ist schon ein Produkt davon, dass diese Titelregentschaft von Cody jetzt eigentlich gerade nicht so die Story ist, die jetzt irgendwie gerade magnetisch interessante Kombinationen anzieht. Und ich sehe auch für Gunther, sehe ich auch keine wirklich tolle Idee, wie man jetzt diese Titelregentschaft erfolgreich gestalten könnte, sondern ich sehe eher, dass das so laufen würde, wie es letztes Jahr mit dem Heavyweight Championship gelaufen ist, nämlich dass Gunther so die Gegner so abläuft, die halt irgendwie gerade so in der Gegend sind, ohne da wirklich eine Geschichte zu haben, warum sich jetzt Gunther irgendwie der ein oder anderen Person zuwendet. Und das fehlt mir jetzt halt auch wieder hier und es ist ein bisschen so ein Gunther-Problem und deshalb gefällt mir das jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig sehr, auch wenn ich denke, dass das Match bestimmt gut wird.
Ja, Gunther hat viel dafür getan, dass er jetzt diese Titelchance bekommt. Hat ja auch da sich extra den guten Seth Rollins angenommen, vor und zu WrestleMania. Und hat deswegen ja jetzt den Gefallen eingelöst. Aber du sagst, das reicht dir nicht.
Nee, warum denn? Also, warum macht sich denn Gunther jetzt diese Mühe? Also ja, um den Titel zu bekommen. Aber das ist nicht genug. Das ist nicht genug Motivation. Das ist für all die Fäden, finde ich, ist das nicht genug Motivation, einfach nur den Titel haben zu wollen. So, das ist, da kommt kein, weiß ich nicht, da kommt für mich kein Drama irgendwie auf. Also ich schaue ja Wrestling wegen des Dramas. Ich will ja die Geschichten sehen. Und einfach nur den Titel haben zu wollen, reicht mir nicht als Drama in der Geschichte.
Also großes Drama in dieser Geschichte, erklärt uns WWE, liegt ja bei Sami Zayn vor, der beim letzten SmackDown auch gegen Cody Rhodes angetreten ist und als Gunther dann eingegriffen ist, hat Sami versucht, davon zu profitieren und Cody Rhodes zu attackieren, was nicht geklappt hat, wonach Cody Rhodes dann auch das Match gewonnen hat. Und als Gunther dann nach dem Match nochmal Cody in den Sleeperhold genommen hat, hat Sami Zayn auch überlegt, was mache ich jetzt, aber hat sich dann doch entschieden, Cody nicht zu helfen. Das ist doch sehr, sehr dramatisch mit dem etwas, ja, mit den ganzen Konflikten, die du in Sami Zayns Gesicht ablesen kannst.
Ja, also es ist schon dramatisch, jetzt für Sami Zayn vielleicht, aber zwei Probleme damit. Erstens, um mal bei Sami Zayn zu bleiben, wir haben den Heel-Turn gesehen. Er war real da. Wir haben ihn gesehen, er war vor WrestleMania, dann haben wir ihn manifestiert in diesem Match und damit war es eigentlich gut. Dann haben wir aber noch fünfmal so Geschichten gehabt, dass wir jetzt nochmal wirklich zeigen mussten, dass Sami Zayn jetzt ein Heel ist. Wir haben einen super blöden Lebkuchenmann beerdigt, whyever, um zu zeigen, dass Sami Zayn jetzt aber wirklich ein Heel ist. Warum müssen wir jetzt nochmal den Konflikt in Sami Zayn sehen? Und warum mussten wir jetzt nochmal die Runde drehen, um zu schauen, ob Sami Zayn sich jetzt nicht vielleicht doch wieder irgendwie Babyface-mäßig verhält, obwohl er schon den Heel-Turn gemacht hat? Also das sehe ich schon in dieser Sami Zayn-Figur nicht. Dann zweites Problem, und da komme ich sozusagen wieder zurück zu der Fehde von Gunther und Cody, dass man jetzt diese Zwischenstory da, oder die, ich würde mal sagen, diese Blinddarm-Story da nochmal angepackt hat, an dieses Match. Das hättest du, wenn das Match selbst gut wäre, wenn die Fehde selbst gut wäre zwischen Cody und Gunther, eigentlich gar nicht machen können, dem jetzt vor diesem PLE den Raum zu nehmen, da jetzt irgendwie nochmal eine andere Geschichte mit rein zu verweben. Und das nur zu nutzen, so als Bühne, um eigentlich eine andere Geschichte weiterzuentwickeln, nämlich die Sami Zayn-Geschichte. Das geht eigentlich nicht, wenn du eine Top-Fehde hast zwischen einem Titelträger und dem Herausforderer, die kurz vor einem großen Titelmatch stehen, kannst du eigentlich das nicht einfach nur als Bühne verwenden, um eine andere, viel unwichtigere Geschichte da quasi mit drauf zu bauen. Ging jetzt aber, weil die Fehde selbst halt nichts ist. Und deshalb ist das für mich eigentlich nur symptomatisch, dass, also wo jetzt hier gerade die Probleme liegen, sowohl bei der Fehde von Cody Rhodes und Gunther, als auch in dem Sami Zayn-Thema.
Eine steile These, von der ich auch nicht hundertprozentig überzeugt bin. Da werfe ich mal in den Raum. Am Samstag wird Cody Rhodes dann doch auf der Seite des Guten stehen, Cody Rhodes helfen, den Titel zu verteidigen. Und er wird nämlich gar nicht zum richtigen Heel, sondern WWE will das Ganze gar nicht. Und das Ganze ist jetzt dazu da, dass er quasi jetzt am Samstag wieder sein Babyface-Turn machen kann. Und dann auch wieder alle ihn lieben.
Also es kann schon sein, dass das der Versuch ist, aber ich glaube, dass der nicht funktionieren wird. Also ich finde, sie hätten Sami Zayn jetzt einfach wirklich ordentlich Heel-Turn lassen sollen und ihn dann in die Fäden schmeißen. Und vielleicht geht es ja eher in die Richtung. Also wenn WWE das jetzt gecheckt hat, dass wir jetzt eigentlich einen Heel Sami Zayn brauchen, um irgendwie wieder voranzukommen mit dieser Geschichte, dass wir dann uns eigentlich in die Richtung entwickeln, dass wir Cody gegen Sammy haben jetzt für eine größere Fehde mit dem He richtigen Heel Sami Zayn und dem richtigen Babyface Cody Rhodes. Und das würde funktionieren, ja. Also das wäre eine gute Weiterentwicklung dieser Heel Sami Zayn-Geschichte. Und es wäre auch eine Möglichkeit für Cody Rhodes, weil das halt so eine Geschichte wäre, die sich quasi für ihn organisch entwickelt hat, die irgendwie aus einer Freundschaft herauskommt, mit so einem Verratsmoment versehen ist. Und dann kannst du den halt da auch den Titel wieder jetzt irgendwie verteidigen lassen und eine neue Fehde entwickeln. Das würde ich sagen, wäre ein gangbarer Weg. Und dann wäre jetzt auch der gangbare Weg, dass man Sami Zayn jetzt nochmal so ein bisschen schwanken lässt. Dann vielleicht wirklich bei Clash in Italy nochmal so den Moment hat, in dem man sich denkt, vielleicht ist Sami Zayn ja jetzt doch irgendwie wieder der Gute, vielleicht kommt ihm jetzt doch zu Hilfe. Dann denkt Cody Rhodes auch, okay, Sami ist doch eigentlich ein Guter und kommt mir jetzt zu Hilfe. Und dann kommt der richtige Verrat. Und dann kommt der richtige Heel-Turn sozusagen. Und dann ist Sami Zayn aber grundböse. Und von da aus könnte sich dann so eine Fehde weiterentwickeln. Und dann würde ich sagen, okay, damit kann man jetzt irgendwie arbeiten die nächsten Wochen. Dann wäre aber Gunthers Position wieder nur also so eine absolute Füller-Steigbügel-Halter-Position, die Gunther auch nicht verdient hat. Und die dieser Figur Gunther jetzt halt auch wirklich gar nicht gut tun würde und uns, glaube ich, was verbauen würde für das, was wir mit Gunther hier The Legend Killer irgendwie aufgebaut haben. Das fände ich also jetzt auch nicht schön. Aber ich würde das zumindest jetzt für Cody und für Sammy fände ich das eine Entwicklung, die gangbar wäre. Ich bin aber nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass WWE das macht. Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es so ist, wie du jetzt gerade in den Raum geworfen hast, dass sie sagen, naja, aber Sami Zayn, das ist ja eigentlich schon, eigentlich wollten wir ja immer, dass es ein Babyface ist. Und dann ist das jetzt irgendwie schief gegangen. Aber irgendwie müssen wir es ja wieder dahin zurückkitten. Und dass es dann so ist, wie du gesagt hast, dass Sammy dann doch sozusagen jetzt wieder face-turned, so aus seinem halben Heel-Turn zurück in den face-Turn. Fände ich aber nicht gut. Glaube ich, wäre für Sami Zayn nicht gut, wäre für Cody nicht gut, wäre für Gunther nicht gut, wäre für jetzt für alle nicht gut.
Ich habe noch eine weitere These zu diesem Match, aber dafür müssen wir erst noch was anderes besprechen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu Raw. Da hat es eine doch große Überraschung gegeben. Denn Brock Lesnar ist zurück. Nachdem schon die meisten Leute davon überzeugt waren, wir auch, dass Brock Lesnar tatsächlich mit seinem WrestleMania-Match gegen Obafemi seine Karriere beendet hat, ist er beim vergangenen Raw zurückgekommen und hat da den guten Obafemi attackiert. Und er möchte jetzt, und er wird auch, gegen Obafemi antreten bei Clash in Italy. Und mein Tipp wäre, das wird er nicht verlieren und dann sagen, so, das war's. Aber jetzt, ich glaube, da kommt er für mehr zurück als nur für dieses Clash in Italy Match.
Ja, meine Theorie dazu ist, Brock Lesnar hat eigentlich einen Vertrag bis zum SummerSlam oder bis vielleicht kurz nach dem SummerSlam. Und eigentlich war der Plan, Brock Lesnar wird beim SummerSlam von Gunther retired. Dann hat Brock Lesnar aber gesagt, das ist mir zu blöd, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will A, bei WrestleMania retiren und B, nicht gegen den blöden Gunther, sondern wenn dann schon gegen so jemanden wie Obafemi, bei dem man in 20 Jahren sagt, ja gut, Brock Lesnar war schon ein richtig toller Typ, aber es war halt Obafemi. Dann hat also Brock Lesnar im Alleingang gesagt, okay, ich retire jetzt nach dem Match. WWE war kurz bereit, das mitzugehen. Hat dann festgestellt, ah shit, die Verkaufszahlen von Clash in Italy sind richtig schlecht und wir haben ein bisschen die Sorge, dass sich das hier sozusagen noch weiter durchzieht und hat dann gesagt, okay, wir brauchen da jetzt wieder irgendwas. Brock, du musst zurückkommen und hat dann gesagt, hier, du hast aber übrigens noch einen Vertrag bis SummerSlam. Und dann hat Brock Lesnar gesagt, ah, okay, jetzt verklagt werden will ich jetzt auch nicht und deshalb macht er jetzt nochmal bis zum SummerSlam. Und dann macht er jetzt bei Clash in Italy, glaube ich auch, gewinnt er irgendwie gegen Obafemi. Und dann beim SummerSlam, passiert lange nichts, und dann beim SummerSlam wird dann Obafemi sozusagen das 2-1 und dann ist das Retirement-Match von Brock Lesnar. Das ist meine Theorie dazu.
Ja, könnte so sein. Meine Theorie ist noch ein bisschen anders, aber auch ähnlich. Ich glaube, es geht WWE nicht so sehr um Clash in Italy. Ja, dafür würden sie das nicht machen, aber ich denke, sie haben Brock einiges nochmal auf den Tisch gelegt, dass er das macht. Und meine Ursprungsthese war auch immer, Brock Lesnar nimmt noch die Millionen von der Saudi-WrestleMania mit. Und das denke ich immer noch. Und was ich mir da entsprechend vorstellen könnte, ist, dass tatsächlich jetzt Gunther den Titel gewinnt bei Clash in Italy und er es dann ein Title gegen Career Match beim SummerSlam gibt, dass Brock Lesnar dann aber nicht verliert gegen Career Killer. Ein Gimmick, das aus meiner Sicht halt auch nirgendwo hinführt, weil ja, es enden halt nicht so viele Karrieren, sondern Brock Lesnar gewinnt dann beim SummerSlam, wird neuer Champion. Und da bin ich dann auch bei dir. Es gibt dann ein drittes Match gegen Obafemi. Das ist aber bei WrestleMania im nächsten Jahr geplant, vorläufig. Und da gewinnt dann Obafemi den Titel und die Matchserie gegen Brock Lesnar 2-1. Und dann sagt Brock Lesnar, okay, jetzt aber wirklich Schluss.
Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass sie Brock Lesnar jetzt nochmal den Titel geben. Ich glaube auch nicht, dass sie diesen Titel jetzt so langfristig wegplanen. Also das wäre ja dann wirklich eine... Also der Titel wäre, wenn er wirklich vom SummerSlam bis zu WrestleMania in Saudi-Arabien in den Händen von Brock Lesnar wären, dann würde mit dem Titel lange nichts passieren. Also sowohl an Auftritten als auch an... Fäden, die irgendwie stattfinden können. Weil Brock Lesnar hat eine Handvoll Personen, die irgendwie gut mit ihm, glaube ich, jetzt in dem Status sind, mit ihm zu wresteln. Und er hätte dann niemanden, der ihn auch besiegen kann. Und das ist so eine Kombination, die ist schlecht, weil du hast ja also die Leute, die sozusagen irgendwie gut in der Lage wären, mit ihm zu wrestlen, sind diejenigen, die aber eigentlich auch aufgebaut werden müssten oder die halt irgendwie eigentlich nicht solche Matches verlieren dürften. Und ich glaube, das macht WWE nicht, dass sie diesen Titel so lange so aus dem Spiel nehmen. Vor allem, weil das Pendant dazu ja von Roman Reigns bekleidet wird, der zwar im Moment relativ hohe Anwesenheitsquoten hat, aber ich glaube nicht langfristig so weiter so aktiv dabei sein wird, sondern auch wieder so seine Abwesenheitsmomente haben wird. Das heißt, wir brauchen auf der anderen Seite einen Titel, der sehr präsent ist, viel verteidigt wird, vielleicht auch mal wechseln kann, irgendwie in der Zeit noch, und der so ein bisschen die Manövriermasse ist, mit der man irgendwie agieren kann. Und so würde man das jetzt bei den beiden Grand Monsieur quasi einmal platzieren. Und eigentlich müssten die das beide über Monate halten, ohne dass da aber irgendwie Bewegung stattfinden kann. Und das, glaube ich, macht WWE nicht.
Da bin ich nicht so pessimistisch, was das betrifft. Es ist ja SmackDown. Und auch mal jetzt bei SmackDown. Da ist so ohnehin nicht die größte Priorität bei WWE gerade, sondern die Priorität liegt eher bei Raw. Und ob da der Champion jetzt ist oder nicht, weiß man auch nicht. Plus, ja, so ein paar Matches kann man, findet man für Brock noch. Kann auch nochmal antreten hier gegen Drew McIntyre. Drew McIntyre könnte ja mal wieder ein Titelmatch verlieren, jetzt, wenn er wieder da ist. Oder Damian Priest, oder da gibt es ja ganz viele Leute. Da geht schon noch was.
Nee, das
für so drei, vier Matches. Also, das ist meine These. Weil WrestleMania in Saudi-Arabien, die wollen Brock Lesnar haben. Und kriegen auch Brock Lesnar. Deswegen legen sie viel Geld auf den Tisch.
Nee, sie wollen vielleicht Brock Lesnar haben, aber Brock Lesnar war nie eingeplant in Saudi-Arabien, glaube ich. Brock Lesners Karriereende war der SummerSlam. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und ich glaube, jetzt ist es wieder der SummerSlam.
Ja, ich glaube, jetzt können sie nur noch sehr schwer das beim SummerSlam machen. Weil die Frage ist ja, gegen wen? Jetzt, wo sie halt mit dieser, also wo sie auch offiziell diese Retirement-Geschichte gemacht haben. Und klar ist irgendwie, Brock Lesnar ist auf seinen letzten Metern und seine Heimat ist ja da Minnesota. Also tut man Obafemi da einen Gefallen, ihn da reinzuschicken und dann Brock Lesnar zu besiegen. Und dann sagt Brock, das war's jetzt aber.
Beim SummerSlam,
mhm. Ja. Ja, also die Fans bei Raw waren ja jetzt auch begeistert, als sie da gesehen haben, dass Brock Lesnar wieder da ist. Und ich glaube, das ist jetzt ja schwieriger, ihn so als den Heel zu machen, wie es noch Richtung WrestleMania ging. Weil ich glaube, da kriegt man halt so ein bisschen die Zahnpasta auch nicht wieder zurück in die Tube. Ja, die Leute haben gemerkt, als bei WrestleMania Brock Lesnar da Handschuhe und Schuhe ausgezogen hat, oh ja, ja, den Brock werden wir schon so ein bisschen vermissen. Und ich glaube, damit muss man jetzt auch umgehen. Da kann man nicht mehr so sich darauf verlassen, wie es eigentlich sehr lange ging. Ja, Brock Lesnar ist der Heel und kriegt auch entsprechende Reaktionen.
Aber das ist ja egal. Also ich finde, für so ein Retirement-Match, was auch so halbwegs angekündigt ist, ein Retirement-Match zu sein, ist das egal, dann kann man das schon feiern. Und Obafemi verkraftet das. Also Obafemi verkraftet das schon, wenn er mal für dann sozusagen einen Abend oder meinetwegen auch irgendwie 2, 3 Wochen oder so, nicht derjenige ist, der bejubelt wird.
Das ist aber, also das ist schon hart, jemanden ja, da reinzustecken. Also das erinnert mich so ein bisschen so an Goldberg 1998, der auch neu war, der auch super Reaktionen hatte, der alles platt gemacht hat. Ja, und aber als man den dann gegen so etablierte Babyfaces gestellt hat, ja, also einmal kann man das vielleicht machen, aber es ist eigentlich unnötig.
Nee, ich glaube, dass ich hab da mehr Vertrauen in die Kombination, glaube ich. Ich glaube, die Leute wollen dieses Match nochmal sehen und die wollen das so irgendwie auch, die wollen die beiden Beasts sehen und ich glaube, die Leute sind bereit, das auch mitzuspielen. Also das Spiel. Und die sind ja nicht beide Heels. Also das funktioniert schon.
Ja, Obafemi ist ein dickes Babyface.
Nein.
Ja, aber selbstständig.
Was? Nein. Er ist doch auch so ein Beast.
Nein. Ja, aber er ist das Babyface-Beast. Und
Ich finde, also ich finde Obafemi ist, also ich finde Obafemi so ein bisschen indifferent, aber ich finde jetzt nicht, dass der so ein klassisches Babyface ist. Weil der ist ja trotzdem, also der ist brutal, der ist gnadenlos, der ist kein Teamplayer, der ist nicht loyal, der erfüllt nichts, was ein Babyface sozusagen erfüllen muss. Ich will auch sagen, er erfüllt nicht so viel, was Heels erfüllen müssen. Aber zumindest kommt dann die Brutalität und dieses Gnadenlose. Das ist genug Heel in meiner Vorstellung.
Ja, also er ist kein so Cody Rhodes White Meat Babyface, aber ist ganz klar das Babyface, wenn er da Backstage geht und sich Leute greift für seine Challenge, dann sind das auch immer Heels, die es irgendwie verdient haben, obwohl wir das auch wissen. Also Obafemi wird da eindeutig als Babyface aufgebaut. Und ja, wenn er reinkommt, dann zeigen die Leute, dann zeigt man auch, wie die Leute da, also zeigt WWE auch, wie die Leute im Publikum da mitmachen. Ja, das macht man bei Heels auch nicht. Also er wird klar als Babyface aufgebaut. Und ja, was du auch sagst, ja, er hat auch so ein paar Eigenschaften, die ja, da auch schwierig sind. Weil eben zum Beispiel diese Brutalität funktioniert halt nur gegen Leute, die es auch wirklich verdient haben. Ja, und wenn die Leute halt sagen, oh, der nette Brock, und dann kommt Ober und haut ihn voll. Ja, also dann, macht es dann halt schon schwieriger.
Ja, bei Brock Lesnar geht's. Also da, ich würde sagen, bei der Kombination funktioniert das. Ich bin da optimistisch. Vor allem, wenn du da jetzt so eine 2 aus 3 Geschichte machst, dann hast du mal den einen, den du bejubelst, dann hast du den anderen, den du bejubelst, und dann geht das schon. Und ich glaube, dass, wie gesagt, ich glaube, dass das Obafemi da eigentlich stärker rausgehen kann. Also er ist da schon jetzt sehr stark rausgegangen aus diesem WrestleMania-Sieg. Aber ich glaube, dass wenn man dem jetzt diese Fehde gibt, wenn man dem weiter dieses sehr intensive, also sowohl Storytelling als auch im Match gibt und dann dann das so aufbaut und dann bei so einem großen Event wie zum Beispiel dem SummerSlam die beiden dann aufeinander clashen lässt wieder und dann in einem hochemotionalen Ding dann Brock Lesnar wirklich dann retired. Ich glaube, dass Obafemi dadurch gewinnen kann, weil die Fehde so groß ist, weil es eine Adelung ist, weil es noch mehr so diese Staffelstabübergabe, die es aus meiner Sicht eigentlich schon war, und ich war echt zufrieden damit, aber dass es noch mehr halt dann auch wirklich so umgesetzt wird und dass wirklich auch der letzte Depp gecheckt hat, dass das jetzt die Staffelstabübergabe ist. Und das, glaube ich, daraus kann Obafemi nur Positives ziehen. Und deshalb würde ich sagen, könnte das der Weg sein. Aber ich muss sagen, ich war schon happy mit dem, wie es war. Also ich fand dieses Match bei WrestleMania schon total super und stimmig. Und ich fand es auch stimmig, dass Brock Lesnar dann in so einer Guerilla-Aktion dann quasi retired ist, weil das zu dieser Person und zu dieser Figur so gut passt. Und ich finde es jetzt eigentlich, ich finde es super schade, um ehrlich zu sein, dass sie ihn jetzt nochmal zurückgeholt haben. Liegt daran, dass ich Brock Lesnar nicht mag und ich den jetzt lieber nicht sehen möchte. Aber es liegt auch daran, dass ich finde, dass das eigentlich schon, dass es ein runder Abschluss war und ich jetzt die Sorge habe, dass sie diesen runden Abschluss, dass sie es jetzt verbessern.
Also ich glaube, es kann funktionieren. Ja? Also, wenn man es gut macht, kann halt alles funktionieren.
Ja.
Aber ich denke, gerade für Obafemi sind mit der Fehde schon Risiken verbunden. Und zwar unabhängig davon, weil eigentlich er hatte den perfekten Abschluss seiner Fehde mit Brock Lesnar schon. Und eigentlich kann es von da kaum noch besser werden. Es kann aber deutlich schlechter werden, wie er da aus der Fehde rauskommt. Ja, auch ein großes Match, auch auf der Raw-Seite, ist das zweite Herren-Titel-Match, das es gibt. Hatten wir schon letzte Woche besprochen. Das erste Mal seit extrem langer Zeit, dass es an einem Abend zwei solche Matches gibt. Denn Tribal Combat steht an zwischen Roman Reigns und Jacob Fatu. Hatten wir schon letztes Mal drüber gesprochen. Waren wir auch skeptisch, ja, warum Tribal Combat? Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Ja, Tribal Combat kann man ja machen. Du bist, glaube ich, immer noch skeptisch.
Ich bin immer noch skeptisch. Also ich habe jetzt gesehen, wie es dazu gekommen ist. Es war ja sogar Jacob Fatu, der den Tribal Combat quasi angedingst hat. Und ich glaube, da ging es so ein bisschen um die Roman bei der Ehre zu packen und ihn halt herauszufordern und ihn ja dann dadurch auch zu bewegen, nochmal seinen Titel aufs Spiel zu setzen. Und so verstehe ich jetzt in der Logik dadurch ein bisschen besser, warum wir jetzt ein Tribal Combat Match haben. Aber ich verstehe es storytechnisch halt irgendwie immer noch nicht, weil, also, worum geht es denn im Tribal Combat? Also, ja, um den Titel, logischerweise. Aber es geht ja gar nicht darum, Tribal Chief zu werden. Oder es geht gar nicht um den Tribe. Jacob Fatu ist ja der Tribe egal. Und Tribal Chief ist ihm ja auch egal. Das ist ja the whole point. Roman Reigns fährt hier ab auf dieses Tribal Chief-Ding, sagt jetzt, wir müssen nicht alle acknowledgen. Und wir sind hier eine Bloodline. Und Jacob Fatu sagt, ja, nee, wir sind egal, also wir sind vielleicht gemeinsam im Blut, aber wir kommen aus völlig unterschiedlichen Welten und wir haben gar nichts mit Familie zu tun. Und ich muss dich vor allem nicht acknowledgen und du bist nicht mein Tribal Chief und dieses ganze Konzept finde ich eh kacke. Und jetzt macht aber dann Jacob Fatu, sagt, okay, wir machen Tribal Combat, um was jetzt zu werden? Also Titelträger, aber dafür braucht man kein Tribal Combat Match.
Ja, also ich gehe davon aus, dass genau das jetzt das Symbol ist, auch von Jacob Fatu. Also dass dadurch, dass er sagt, hier Tribal Combat, machen wir, dass er sich halt auch darauf einlässt und sagt, wenn ich gewinne, dann acknowledge ich dich auch als Tribal Chief.
Meinst du, dass das dann passiert?
Also das scheint mir die wahrscheinlichste ja, Folge davon zu sein. Denn ich glaube immer noch nicht, dass Jacob Fatu jetzt gewinnt und
Ja.
Roman Reigns jetzt den Titel wieder abgibt, 6 Wochen, nachdem er ihn bei WrestleMania geholt hat. Und ja, WWE ist dabei, die Bloodline-Story nochmal nachzubauen. Und genauso war es ja auch da erst mit den Usos, ja, dass die halt erst Roman herausgefordert haben und dann hat Roman gewonnen und dann haben die gesagt, dann acknowledge ich dich. Ich glaube, ja, das ist jetzt wieder genau das gleiche Playbook. Deswegen ist es jetzt auch so, sind wir auch so schnell gekommen zu diesem Roman Reigns gegen Jacob Fatu Match. Weil da sagt man, da gehen wir gleich hin und dann gewinnt Roman und dann muss Jacob ihn acknowledgen. Und dann die nächsten Monate ist Jacob da halt dabei und acknowledgt das einigermaßen und halt, wie lang es noch läuft. Und irgendwann, wie es auch in der ersten Bloodline-Auflage mit den Usos war. Ja, irgendwann zerstreitet man sich dann und sagt hier, ich habe zwar vor einiger Zeit gegen dich da verloren, aber jetzt acknowledge ich dich doch nicht mehr und jetzt machen wir unser Match.
Ja, okay, so habe ich das noch nicht gesehen. Also ist vielleicht der Zeitpunkt, nochmal an meine übergeordnete Theorie zu erinnern, die ich von der Podcast-Folge schon mal ausgeführt habe. Nämlich, dass wir ja zusteuern, aus meiner Sicht, ich glaube auch seiner auch, dass wir Roman Reigns gegen The Rock in Saudi-Arabien bei WrestleMania haben. So, und jetzt ist ja meine Theorie dazu, dass das eben so ein, naja, Tribal Combat dann quasi ist, um wer ist der wirkliche Tribal Chief der Bloodline und wer ist wirklich der Head of the Table. Und dafür muss es aber ja ein Konzept von der Bloodline geben und dafür muss es ja sozusagen dann den Table erstmal geben, von dem man dann Head sein kann. Und deshalb ist ja meine übergeordnete Theorie, dass wir jetzt mit allem Tamtam als eine Bloodline wieder zusammenbauen, die aber dann so zur Survivor Series ungefähr steht. Und dann haben wir eine große Bloodline, die vielleicht auch größer ist als die vorherige und vielleicht auch irgendwie dominanter ist noch als die vorherige, die wir dann quasi so bei der Survivor Series so um den Dreh herum haben. Und dann kommt The Rock zurück, so im Dezember, Januar. Und dann zerbricht diese große Bloodline in zwei Lager. Und dann geht es sozusagen darum, welches Lager gewinnt. Und jetzt, was du jetzt aufgeworfen hast mit Jacob Fatu, das passt mir sehr gut in meine Story, weil in der Tat würde es dann darauf hinauslaufen, wenn Jacob Fatu jetzt verliert und dann tatsächlich Roman acknowledgen muss, dass ja die Bloodline schon um ein gewichtiges Mitglied sozusagen weiter gewachsen ist Und wir dann jetzt einfach uns wirklich Schritt für Schritt hinnähern. Und dann sind wir übrigens auch im richtigen Tempo dafür, dass wir vielleicht bei Survivor Series dann eine große gemeinsame Bloodline haben, wenn wir uns dann nämlich jetzt langsam so durcharbeiten von den Usos, die sofort gefallen sind, zu Jacob Fatu, der schon immerhin zwei Titelchancen brauchte, um zu fallen, zu dann vielleicht, keine Ahnung, irgendwann Solo. Oder Tama Tonga oder Tongaloa oder wie sie alle heißen und wer da alles so ist. Und dann keine Ahnung, wen sie noch ausgraben. Und dann könnten wir so vielleicht im Oktober, November, könnten wir vielleicht so sein, dass wir dann eine große Bloodline haben, alle einmal durchgekämpft haben. Dann hast du auch Roman Reigns schön beschäftigt die ganze Zeit. Und du kannst ja dann auch Geschichten drumherum machen. Also zum Beispiel könntest du ja dann den neu acknowledgeden Jacob Fatu könntest du ja dann wiederum in die Fehde mit Solo Sikoa schicken, quasi als Vorhut. Dann hättest du auch diese Geschichte wieder ein bisschen aufgewärmt. Dann hast du vielleicht auch noch so einen Tama Tonga, der mittlerweile dann wirklich mal geturnt ist von Solo und sich irgendwie Shinsuke angenähert hat. Und dann kannst du das so weiterführen. Dann kannst du da so einen Domino-Effekt draus machen. Und damit einfach Sendezeit füllen, damit diese Geschichte immer präsent halten. Dann muss auch Roman Reigns nicht wie jetzt jedes Mal selbst antanzen. Und dann kannst du das so weiterspinnen. Deshalb gefällt mir jetzt eigentlich diese Theorie doch ganz gut, dass das einfach sozusagen der Start ist dafür, dass Jacob Fatu in die Bloodline aufgenommen wird. In Klammern wieder. Und wir uns dann da so durcharbeiten.
Ja, neben den Männer-Matches gibt es bei Clash in Italy auch zwei Frauen-Matches. Das eine ist ein Rematch von WrestleMania, sozusagen Backlash in Italy.
Witzig.
Rhea Ripley, dein Favorit, er verteidigt ihren Titel gegen Jade Cargill. Und Jade Cargill hat erst bei SmackDown und dann auch bei Saturday Night's Main Event jeweils die Oberhand erhalten. Oder gehalten über Rhea Ripley, wie bei Saturday Night's Main Event am Ende sogar gepinnt im Six Women Tag Team Match. Und hat jetzt, wie man so schön sagt, alles Momentum Richtung Turin. Sehen wir da jetzt wieder den Titelwechsel?
Ja, ich hoffe doch nicht. Es gefällt mir gar nicht. Also es gefällt mir wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich motze seit Wochen, Monaten, Jahren über das Booking in der Women's Division. Und das ist wieder so ein richtig, richtiger Beispielfall dafür. Warum Jade Cargill? Ja, Jade Cargill war nicht gut als Titelträgerin. Wir mussten ihr Meechin und B-Fab an die Seite stellen, damit da überhaupt irgendwie Spannung reinkommt. Und dann haben wir ganz unten in die Schublade gegriffen und haben Meechin und B-Fab rausgeholt. Dann hatten wir es geschafft. Ja, wir haben es überstanden. Wir haben bei WrestleMania sind wir Jade Cargill losgeworden. Wir haben endlich wieder Rhea als Champion bekommen. Und ich hatte Hoffnung für die Women's Division. Ja, ich habe eine Sonne am Horizont gesehen, die aufgeht. Rhea's Gesicht war darauf. Und ich hatte Hoffnung, dass jetzt endlich wieder hier Licht in die Women's Division einkehrt. Dann kam Fatal Influence und hat schon mal so eine Wolke davor geschoben. Und da dachte ich schon, boah, habe ich mir auch im Podcast mehrfach ausgedrückt. Also, von null, ja, von gerade NXT zu 100, nämlich auf irgendwie den großen Champion, Rhea Ripley, völlig, also unbalanced, fang doch irgendwo anders an oder fang oben an und verlier das dann aber auch ordentlich, um da irgendwie so eine Abstufung reinzubekommen. Und jetzt haben wir wieder Jade Cargill. Wir haben jetzt nicht mal mehr Fatal Influence, ja, also wir haben jetzt nicht mal weitergemacht an der Geschichte, sondern wir haben jetzt eine neue dazugepackt, eine neue alte dazugepackt, die schon nicht funktioniert hat, die jetzt wieder nicht funktioniert. Und von der ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass das irgendeine positive Entwicklung für dieses Match und für dieses Clash in Italy haben wird und für die Women's Division im Allgemeinen. Und kann man nicht jetzt mal Rhea ordentliche Gegnerinnen geben? Also was ist denn das? Warum muss ich mich denn jetzt durch JC Jane und die anderen beiden dahin durchmanövrieren, um dann wieder bei Jade Cargill und Meechan und B-Fab anzukommen? Und das ist eine Katastrophe, ja, dass Rhea Ripley, Alexa Bliss und Charlotte Flair gegen Jade Cargill, Meechan und B-Fab verlieren. Und sie haben noch nicht mal besonders unfair gewonnen, die Jade Cargill und die anderen beiden. Das war noch nicht mal besonders unfair. Das war einfach, die Babyfaces haben sich ein bisschen zu viel gefeiert und dann hat Jade Cargill halt irgendwie abgeräumt. Aber es war gar nicht unrecht, dass Jade Cargill das gewonnen hat. Und das kann doch nicht sein. Also in so einer Konstellation, wenn wirklich die drei Top-Frauen dieser SmackDown Women's Division hast, kann das nicht sein, dass dann Jade Cargill, B-Fab und Meechan dieses Match gewinnen und dann auch noch nicht mal irgendwie, weil jetzt jemand total ungerecht eingegriffen hat, sondern quasi einfach so. Und das finde ich wirklich so symptomatisch für diese Women's Division und für das Problem, was da irgendwie drin liegt, dass die bauen einfach keine Heldinnen auf. Ich finde es wirklich sichtbar, dass sie sich weigern, Heldinnen aufzubauen. Immer wieder werden die demontiert, bevor sie wirklich Heldinnenstatus erreichen können. Und es nervt mich so dermaßen. Und ich hab auch gar keinen Bock, mir das jetzt anzugucken, weil ich kann jetzt auch nicht sagen, ob Jade Cargill das jetzt gewinnt oder nicht. Ich glaube es jetzt tendenziell nicht, aber ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass sie jetzt nochmal in diesem Match steht. Also ich bin wirklich sehr gefrustet, was das angeht.
Ja, es war ein schon merkwürdiger Sieg auch dabei. Saturday Night als Main Event. Die Idee war, Jade Cargill gut aussehen zu lassen. Ja, was auch gar nicht unberechtigt ist, aber hat auch wieder so eine ganz merkwürdiges Timing von WWE ist. Jade Cargill war irgendwie 5 Monate lang Champion. Da hat man nichts für sie getan. Auch Richtung WrestleMania Match. Ja, und na, also ich halte es auch richtig. Ja, und Jade Cargill darf auch, glaube ich, dominant sein. Das ist ja auch, was man da machen muss. Aber ja, das jetzt hier wieder aus dem Nichts hier zu machen. Und ja, nachdem auf dem Weg Richtung WrestleMania eigentlich auch die drei, also Jade Cargill mit B-Fab und Meechan, dann von Rhea Ripley alleine, gegebenenfalls noch mit der Hilfe von Io Sky gewährt wurden jeweils, dass jetzt halt irgendwie Charlotte und Alexa an der Seite von Rhea da nicht genug sind. Ja, das ist alles, ja, macht alles wenig Sinn.
Ja.
Aber ich bin ziemlich sicher, dass Rhea da ihren Titel behält und das ist halt so der klassische 3 Wochen-Push bevor dem großen Match, das man dann verliert, wo einem aufgefallen ist, irgendwie sonst haben wir ja nichts.
Ja, das ist doch aber traurig. Also jetzt haben sie doch einmal was richtig gemacht. Sie haben doch jetzt in der Women's Division bei WrestleMania zwei Dinge haben sie richtig gemacht. Sie haben Liv Morgan zum Champion gemacht und sie haben Rhea Ripley zum Champion gemacht. Und damit haben sie doch jetzt eigentlich das wieder ein bisschen gekittet, was sie jetzt wirklich die letzten Monate versaut haben. Und ich verstehe aber nicht, warum die keinen Zentimeter weiter denken als bis quasi zum nächsten Match. Und das ist wirklich ein Problem, was sich so durchzieht bei WWE und was in der Women's Division aber besonders sichtbar ist. Und also ich verstehe das nicht. Man kann doch nicht planen, dass man Liv Morgan und Rhea Ripley bei WrestleMania zu Champion macht, ohne sich einmal kurz einen Moment darüber Gedanken gemacht zu haben, was eigentlich danach für die beiden kommt. Oder wen es denn da noch so gibt. Oder warum man das tun sollte. Also welchen Zweck es überhaupt hat, die beiden zur Titelträgerin zu machen. Da muss man doch irgendwie im Kopf eine Vision haben oder eine Vorstellung haben, warum das sozusagen Gewinn für die weitere Story sein könnte und wie die aussehen könnte. Und das ist aber nicht gegeben. Also es ist weder bei Liv Morgan gegeben, weil die hat nämlich auch irgendwie gerade nichts, noch ist es bei Rhea Ripley gegeben, die man jetzt einfach nur wieder gegen Jade Cargill ins Rennen steckt. Und auch dieses Teamen mit Alexa und Charlotte, ich finde das ja nett, ja, ich finde das okay. Ich sehe die zu dritt auch gerne irgendwie im Ring. Aber eigentlich ist auch ein bisschen Perlen vor die Säue geschmissen. So ein Trio da sozusagen zu bauen, mit den beiden, also wirklich die drei größten Namen und Frauen in dieser SmackDown Women's Division, die könntest du doch viel besser getrennt einsetzen und dann wirklich gute Matches produzieren und gute Fäden produzieren und alles, als dass du die da zu dritt in so eine Rio Reloaded-Geschichte irgendwie packst, wo die alle drei nicht wirklich glänzen können dann. Also finde ich, also völlig unverständlich, was die sich da eigentlich so zusammenreimen.
Ja, ziemlich unverständlich. Wenig unverständlich ist aber das letzte Match, das wir bei Clash of Nitty noch haben. Nämlich da geht es um den Women's Intercontinental-Titel. Champion Becky Lynch verteidigt ihren Titel gegen Sol Ruka. Das Match hatten wir jetzt auch letzten Samstag schon bei Saturday Night's Main Event. Da ging es nicht um den Titel. Und da hat Sol Ruka dann ja, praktisch unbegründet Referee Jessica Carr angegriffen. Aber die doch sehr korrupte Jessica Carr hat dann aus mir völlig unerklärlichen Gründen einfach Becky Lynch disqualifiziert. Und da ja, Sol Ruka den Sieg zugesprochen und damit nicht genug. Ja, ging es weiter mit den Fehlentscheidungen. Jetzt muss Becky auch noch ihren Intercontinental-Titel gegen Sol Ruka verteidigen, den sie ja eigentlich schon besiegt hat durch Disqualifikation. Aber jetzt bei Clash in Italy Rematch und diesmal sogar der Titel steht auf dem Spiel. Bist du da auch so empört wie ich?
Geht so. Nein, das ist natürlich dramatisch. Also es ist dramatisch und empörend und überhaupt ist es eine Verschwörung, glaube ich, gegen Becky Lynch im Gange. Nee, also um ehrlich zu sein, ich finde das jetzt, das finde ich das vernünftigste Match auf dieser Card. Also da würde ich sagen, ja, kann man so machen. Also Sol Ruka, Becky Lynch finde ich eh eine gute Kombination. Finde ich auch ordentlich eingruppiert. Passt schon, weil Sol Ruka auch beim Royal Rumble schon gezeigt hat, was sie kann und dass sie ganz vorne mit dabei ist. Es kommt nicht ganz out of nowhere, dass sie da jetzt auch irgendwie bei einem Titel dabei sein kann. Aber auch, dass es nicht der höchste Titel ist, sondern halt eben eine der beiden niedrigeren Titel. Ist genau die richtige Einstiegshöhe von Sol Ruka. Becky Lynch, super Gegnerin. Sowieso, ich bin immer mehr auch noch Becky Lynch-Fan, weil ich wirklich finde, dass sie das auch als Heel gigantisch gut macht. Und ganz ehrlich, diesen Charakter, den musst du doch erstmal so über Monate hinweg aufrechterhalten können. Oder eigentlich jetzt schon seit einem Jahr. Eigentlich hält sie den seit einem Jahr aufrecht und das ist gar nicht so leicht, weil das schon auch es hat ja auch was, ein bisschen was Komödiantisches. Also zumindest sehe ich darin was Komödiantisches. Und es ist schon auch im Prinzip immer die gleiche Leier bei allen Gegnerinnen, aber es wird nicht langweilig, weil Becky Lynch das einfach richtig, richtig gut macht und da so was Künstlerisches drin hat, finde ich. Mit Anspielungen, mit Imitationen, mit einfach irgendwie so Nuancen, die sie dann so einflechtet und ich finde das wirklich gut und schön anzusehen und ich finde, das ist ein Zeichen dafür, wie krass gut man einfach auch diese Promos nutzen kann, um einen Charakter weiterzuentwickeln, ohne jetzt mit dem Holzbeil quasi den Lebkuchenmann zu beerdigen. Also das finde ich ist wirklich ein sehr schönes Beispiel für, wie gutes Wrestling halt auf so einer Entertainment-Ebene funktionieren kann. Und deshalb Top-Match. Und ich finde es auch gut, dass wir es jetzt nicht einmal nur bei Saturday Night's Main Event quasi hatten und das war's, sondern dass wir jetzt nochmal in die das Rematch reingehen und das auf eine größere Bühne heben. Und jetzt würde ich sagen, kann Soruka das auch gewinnen. Oder, was ich auch okay fände, ist, wir machen nochmal eine Runde. Becky gewinnt das jetzt, weil Soruka ja eigentlich ja hätte disqualifiziert werden müssen, beziehungsweise eigentlich, das ist ja nicht, also sie hat ja nicht gewonnen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir noch eine Runde drehen und dass wir das dann beim dritten Mal dann wechseln lassen. Das fände ich auch noch in Ordnung, aber ich finde, das ist eine schön aufgebaute Fehde. Das Match ist in Ordnung. Das Tempo ist gut. Die beiden Wrestlerinnen machen das toll. Top.
Ja, mir gefällt es auch sehr gut. War ein bisschen schade, dass sie dann bei Saturday Night's Main Event auch nicht ja, mehr hatten da als ihr 2-Minuten-Match, das ja mehr auch ein Engel war als so ein Match. Aber gut, wenn sie da dann auch einiges an Matchzeit bekommen, bei Clash in Italy, da kann man nicht unzufrieden sein. Und ja, ich denke auch, Soruka ist dann auch die Richtige für Becky Lynch, um dann diesen Titel auch dauerhaft wieder abzugeben. Auch hat mehr Zukunft als jetzt Maxine Dupri zum Beispiel. Ob man es jetzt macht, dafür spielt, glaube ich, auch viel, ja, dass einfach so Hooker jetzt gewinnt und ja, sie dann da weggeht, als ich habe Becky Lynch da geschlagen, die ziemlich lange dann auch den Titel so hatte. Ja, oder ob man das noch ein bisschen weiterführt, zum Beispiel bis zum SummerSlam, so oder so, glaube ich, das ist da das Richtige, auch damit Becky Lynch sich dann auch wieder so ein paar anderen Sachen zuwenden kann, weil dann wäre sie auch mal vielleicht irgendwann wieder eine Gegnerin für Rhea Ripley oder Liv Morgan oder so. Das könnte auch gut sein.
Und da würde sie gebraucht werden. Wir brauchen sie auf dieser Ebene wieder. Also ich sehe das auch. Ich finde das jetzt gut, dass jetzt am Samstag passiert oder erst in ein paar Wochen, Monaten. Finde ich auch okay. Aber es ist auf jeden Fall, das ist eine ganz solide aufgebaute, klug gemachte Story.
Geben wir dann noch einen Blick auf das, was sonst noch bei Saturday Night's Main Event passiert ist. Zwei Matches waren ja so Richtung Clash in Italy da ausgerichtet, nämlich das Six Women Match, dann mit Rhea Ripley und Jade Cargill und das Becky Lynch gegen Saluka Match. Und da haben wir noch drei Titelmatches, bei denen aber immer die Titel dann beim Champion oder bei den Champions geblieben sind. Intercontinental Champion der Männer, Penta, hatte seinen Titel verteidigt gegen Ethan Page. Gutes Match, fand ich. Ja, haben sich angestrengt. Ich glaube, du hast mehr nur das Finish gesehen. Das hat, ja, also da haben sie sich, glaube ich, ein bisschen zu schwer gemacht. Ja, da, die Idee war ja, Penta springt da aufs mittlere Ringseil, dreht sich dann so halb und macht so den Mexican Destroyer daraus. Ja, und da ja, war so ein bisschen, ja, also da fehlte, glaube ich, halt auch an die Geschwindigkeit, die er halt hat, sonst, wenn er irgendwie anläuft. Und das sah doch alles so ein bisschen behäbig aus.
Ja, ich fand aber vor allem, dass Ethan Page da auch so ein bisschen ungeschmeidig aussah und so ein bisschen sehr darauf achtend, wo muss ich jetzt stehen, damit ich dann die nächste Aktion kassieren kann oder so. Und das will ich im Wrestling nicht sehen. Also ich will den Gedankenprozess der Wrestler eigentlich nicht sehen. Also aber in der Tat, ich hab einen Teil dieses Matches auch einfach verpasst. Also vielleicht war es am Anfang besser, aber das, was ich gesehen habe, hat mir jetzt von Ethan Page nicht unbedingt gefallen, um ehrlich zu sein. Und Penta, ja gut, also so Botches gibt es, ne? Ist auch okay. Also wenn es halt dann irgendwie mal eine Aktion nicht so funktioniert wie geplant, dann ist das schon in Ordnung. Aber ich finde das, also mir gefällt es eigentlich immer nicht, wenn es halt, wenn ich das Gefühl habe, ich sehe, wie die versuchen, sich zu positionieren oder so. Das finde ich eigentlich viel schlimmer. Und im Umgekehrten finde ich es immer sehr schön, wenn ich das Gefühl habe, es läuft total geschmeidig durch, ohne dass irgendwas ruckelt, sondern es einfach so ein Fluss an Bewegungen ist. Und dafür ist Penta eigentlich schon zu haben. Und dafür sind ja aber auch die Luchadores, würde ich sagen, im Allgemeinen eigentlich zu haben, die sehr viel Wert auf ja auch so das Tänzerisches legen. Und das macht Penta ja auch. Und deshalb finde ich eigentlich Pentas Ringstil schön. Ich mag den eigentlich auch. Aber von Ethan Page, also der muss mich jetzt noch ein bisschen mehr überzeugen. Und sonst finde ich das Match wirklich völlig belanglos. Also ich fand es jetzt sehr belanglos, dass Penta jetzt gewonnen hat. Ich fand das sehr belanglos, dass das überhaupt ein Match war. Es hätte mir jetzt auch nichts anderes gegeben, wenn Ethan Page gewonnen hätte, außer dass ich mir gedacht hätte, okay, bisschen random. Aber ich finde das jetzt, also habe ich mich jetzt ein paar Wochen nicht mehr daran erinnern, dass dieses Match überhaupt gegeben hat, würde ich sagen. Und ich finde vielmehr, man könnte aus diesem Titel irgendwie was machen. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Wir haben bei WrestleMania eigentlich schon ein paar Optionen an Entwicklung präsentiert bekommen. Wir haben vor WrestleMania überhaupt nichts dahin entwickelt, aber man hätte WrestleMania als Startpunkt nehmen können, jetzt so ein paar Wege abzugehen. Dann hatten wir ja auch nochmal Javon Evans, dann hatten wir auch nochmal Rusev, wobei Rusev jetzt wirklich nicht der Weg ist, den ich jetzt da gehen würde, aber Javon Evans vielleicht schon. Aber das sind wir jetzt alles nicht gegangen, sondern wir sind jetzt auf einen komplett neuen Weg nochmal gegangen, nämlich Ethan Page. Und jetzt ist es genauso random, wie das Match bei WrestleMania auch schon random war. Und eigentlich glaube ich, dass jetzt, was jetzt kommt, halt dann irgendwie auch nicht viel mehr Geschichte haben wird. Und das finde ich halt auch wieder, ja, weiß ich nicht, nicht überraschend kurz gedacht alles.
Ja, dann haben wir Frauen-Tag-Team-Titel-Match. Paige und Brie Bella haben ihren Titel verteidigt gegen Lash Legend und Nia Jax. Hartes Wochenende für Lash Legend. Am Freitag bei SmackDown erst Titelchance auf den US-Titel gehabt. Da dann nach auch Eingriff von Chelsea Green gegen Tiffany Stratton verloren und dann am Tag drauf Tag-Team-Titel nicht gewonnen. Da dein Fazit zu Arm Lash Legend und dem restlichen.
Also getrenntes Fazit. Also das Tag Team Match war auch sehr belanglos. Das ist ziemlich, also sehr ähnlich eigentlich zu meinem harten Urteil über Penta und Ethan Page, ist mein Urteil auch hart bei Brie Bella und Page gegen Nia Jax und Lash Legend. Ist völlig egal, wer da gewinnt. War völlig egal, wer überhaupt in dieses Match gegangen ist. Wird jetzt für die nächsten Geschichten nicht wirklich relevant sein. Gut, wir haben jetzt wieder so ein bisschen, wir haben jetzt die Tag Team Division wieder auf den Plan geholt. Wir haben wieder Bayley und Lyra Valkyria. Und irgendwie machen wir einfach da weiter, wo wir irgendwie schon seit ein paar Monaten eigentlich so vor uns hindümpeln. Ist okay, aber muss jetzt auch irgendwie nochmal was passieren, finde ich. Und deshalb, das war jetzt nicht der Stein, der das Ding jetzt irgendwie ins Rollen gebracht hat. Und das war aber auch schon vorher klar und es ist auch, glaube ich, jetzt immer noch ziemlich klar. Lash Legend auf der anderen Seite. Gut, dass sie jetzt dann mal ein Titelmatch bekommen hat. Das ist auch der richtige Titel für sie, würde ich sagen. Und die Gegnerin, eine Tiffy, ist eigentlich auch keine schlechte Gegnerin für sie. Also, wenn man das jetzt ein bisschen ernsthafter noch betreiben würde, die beiden, fände ich das eine gute Sache. Aber ich habe da halt schon den Eindruck, dass es da vor allem darum ging, dieses Tag-Team-Match vorzubereiten und dann die Chelsea Green-Tiffy-Geschichte weiter voranzutreiben. Und dafür ist dann diese Kombination Tiffy und Lash Legend ist eigentlich ein bisschen zu gut, dass man sie jetzt einfach nur irgendwie dafür verwendet hat. Insgesamt finde ich, das ist eine Geschichte, die könnte man weiterentwickeln. Mir gefällt aber eigentlich auch die Tiffy Chelsea Green Geschichte. Aber die müsste man mal jetzt ein bisschen forcieren oder ein bisschen vorangehen lassen. Und dann könnte man so eine Alexa Charlotte 2.0 Geschichte so ein bisschen draus machen aus We Are Not Friends. Und dann lässt man Chelsea Green dadurch so ein bisschen face-turnen. Und dann hat man eigentlich eine ganz gute Geschichte. Würde ich sagen, geht. Aber eigentlich sehe ich die beiden schon eher getrennt voneinander. Und dann würde ich sagen, ist so jemand wie Lash Legend ist eine gute Gegnerin, gegen die sich Tiffy auch ruhig nochmal ohne das ganze Tamtam drumherum der zuwenden kann und man da auch mal eine ordentliche Fehde generieren könnte. Weil die beiden haben es eigentlich drauf und die beiden passen zueinander und die passen zum Titel.
Und dann haben wir noch den Main Event bei Saturday Night's Main Event um die Tag Team Championship von Raw. The Vision hat sich da einen Pyrrhus-Sieg geholt. Logan Paul und Austin Theory haben die Street Profits besiegt. Aber Logan Paul hat sich wohl eine Verletzung am Arm, am Trizeps zugezogen und fällt jetzt vermutlich für mehrere Monate aus.
Das ist blöd. Das ist hier The Vision Karma schon wieder.
Der Vision-Fluch, ja.
The Vision Fluch.
Und ich sage ja immer noch, ja, das liegt alles daran, dass sie hier diese Fake-Verletzung
Ja.
gemacht haben. Das ist einfach schlechtes Karma.
Ja, stimmt. Okay, ja, das ist sehr traurig. Also, so persönlich. Die Geschichte war eh in der Sackgasse. Also, für die Geschichte ist sie jetzt nicht dramatisch. The Vision gefällt mir schon seit längerer Zeit nicht mehr. Mir gehört vor allem dieses Tag-Team nicht gefallen. Hört sich hier in der letzten Podcast-Folge an, da habe ich es ausführlich behandelt, was mir daran nicht gefällt. Ja, also, okay. Also, also dieses Match fand ich jetzt auch wieder nicht unbedingt nötig. Vor allem, wenn die Street Profits nicht, also weil die Street Profits es nicht gewonnen haben, hätten sie es gewonnen, hätte ich gesagt, okay, das hat uns jetzt irgendwie vorangebracht. Aber so war es jetzt auch eigentlich wieder einfach so ein Status quo. Und dafür war halt auch dieses Main Event, also das war eigentlich nicht Main Event würdig, das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt. Ich sehe jetzt ein bisschen mehr ein, dass es nicht Becky Lynch gegen Soraya sein konnte, weil es halt nur das Vorbereitungsmatch für jetzt das größere Match war. Ich finde trotzdem, man hätte ein Frauenmatch auf diese Position setzen müssen, weil die Frauenmatches wirklich alle stärker waren als die Männer-Matches. Und The Vision ist nicht das, was sie vielleicht irgendwie noch vor einem Dreivierteljahr waren. Und die Street Profits sind jetzt wieder da, aber sie sind auch jetzt halt nur ein Tag-Team in einer, also verschwindend relevanten Tag-Team-Division. Und deshalb jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, super, da können wir jetzt Main-Events mitfüllen. Und dann gewinnen sie es nicht mal. Sonst muss ich sagen, also das, was ich gesehen habe vom Match, hat mir jetzt so ganz gut gefallen. Ich fand das schön, dass Bron Breakker dann rausgestürmt kam, dann sein Spear machen wollte und alle dachten, oh, okay, jetzt kommt Bron Breakker, jetzt macht er sein Spear und jetzt ist das Match entschieden und so. Und dass dann, wie dann die Street Profits das pariert haben, fand ich wirklich schön. Und ich fand es dann aber wiederum eigentlich auch ganz schön, dass sie es aber trotzdem nicht gewonnen haben, weil das sozusagen in der Geschichte des innerhalb des Matches dann wieder der nächste Twist war. Also dass wir haben Bron Breakker, alle denken, okay, jetzt gewinnt The Vision, dann parieren die Street Profits, Bron Breakers Angriff geht ins Leere, dann denkt man, okay, vielleicht können die Street Profits es doch schaffen und dann gewinnt doch The Vision. Und das ist so eine Spannung, die da innerhalb von ganz wenigen Minuten mit eigentlich nur ganz wenigen Moves erzeugt wurde, die ich gut fand und die ich eigentlich die ganze Fehde quasi hätte sehen wollen. Aber gut, haben wir jetzt nur ein paar Minuten gehabt. Aber so, ja, also war jetzt nicht relevant, dass The Vision gewonnen hat und ist ja jetzt dann aber auch noch unrelevanter, wenn die jetzt quasi gar nicht weiter irgendwie da auftreten können.
Ja, also für mich ist das auch sehr, ja, sehr gutes Beispiel für insgesamt, wie Saturday Night's Main Event jetzt war. Ja, gute Leistungen im Ring und konnte man sich viel gut angucken. Aber also wirklich nichts, was man ja in 2 Jahren, in 2 Monaten oder gar in 2 Wochen sich noch an irgendwas erinnern würde. Kein Titelwechsel, ja, praktisch keine der großen Stars, die dabei waren. Nichts, was irgendwie ja, irgendwas verändert hätte. Also auch zum Beispiel in der, also die größten. Die größten Namen da, Rhea Ripley und Jade Cargill, kamen von SmackDown. Ja, und ja, da hatte am Ende Jade Cargill die Oberhand gehabt gegen Rhea Ripley. Und ja, dann kam Saturday Night's Main Event und sie hatte auch die Oberhand gehabt. Auch in einem Match, das halt als Vorbereitung Richtung ihrem PLE-Match dient. Ja, also ziemlich wenig und ja, auch überraschend. Fand ich, gerade weil WWE ja im Dezember noch Saturday Night's Main Event da genutzt hat, um da das John Cena Retirement Match zu machen. Daraus hätten sie ja auch so ein eigenes Event irgendwie basteln können, einen eigenen PLE oder wie auch immer. Netflix hätte sich auch gefreut, wenn sie das bei Raw oder so gemacht hätten. Und ja, jetzt, ein halbes Jahr später, ja, wirklich ein Event, ja, also dem es schon ein bisschen so aus den, ja, aus den Poren herauskommt, dass man sagt, okay, ja, wir müssen dieses Match dieses Event machen und ja, wir machen da auch hier 3 Titelmatches und noch 2 weitere Matches, sodass man auch sagt, ja, dass man uns sozusagen formal nichts vorwerfen kann. Ja. Aber halt doch eigentlich eine Show, die ja, darauf ausgelegt ist, dass man sie auch genauso gut verpassen kann und da ist nichts passiert. Also wundert mich ein bisschen. Ja, vielleicht auch, hängt auch damit zusammen, in den USA läuft Saturday Night's Main Event ja jetzt noch auf Peacock. Die hatten ja mal die PLEs, bevor die dann zu ESPN gewechselt sind. Und vielleicht, also so ein bisschen klang das für mich so, wie WWE hat aufgegeben, irgendwie den, ja, nach Ablauf des Vertrags noch dann weiter viel Geld irgendwie von Peacock, der NBC-Gruppe da zu bekommen. Sagt, ja, okay, sind wir vertraglich verpflichtet, da noch was zu machen und machen aber so wenig wie möglich. Und im Gegenzug stellen wir ja, machen wir alles, was wir können, werfen wir zu Clash in Italy. Also weil, also da sieht man schon, also das ist ja seit Jahren, ja, die die größte Card, die sie haben. Ja, also ist auch voller gestopft als jede WrestleMania, also ein Tagescard, die wir in den letzten Jahren hatten. Also ja, da will es WWE jetzt wirklich wissen.
Ja, ich sehe das auch so. Also Saturday Night WrestleMania hätten wir uns sparen können. Mal gucken, wie Clash Natalie jetzt wird. Ich bin insgesamt gerade nicht so happy. Ich finde es ein bisschen lahm. Ich finde es ein bisschen ideenlos. Ich finde, WWE schwimmt an vielen Stellen so ein bisschen. Und ich habe jetzt schon den Eindruck, dass man für Clash in Italy, da haben wir jetzt auf dem Papier eine gute Card. Aber es ist halt teilweise auch, es sind halt so Revivals von Dingen, die wir schon hatten, weil die schon mal gut funktioniert haben. Und eben, wenn es jetzt irgendwie in einer Krisensitzung gedacht hat, ah, wie machen wir das jetzt? Und dann wurden quasi die Revivals wieder ausgepackt. Und ich finde es jetzt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, auch so, also eher ideenlos, kreativlos. Es ist irgendwie nichts Neues, es ist nicht originell, es ist nicht spannend, es ist, also ja, es ist so ein, schon so ein Feuerwerk, aber man hat einfach so ein bisschen zu viel Feuerwerkskörper reingepackt und deshalb ist jetzt einfach alles nur noch irgendwie hell, ohne dass man jetzt sozusagen die einzelnen Lichtelemente strahlen sehen kann, so, um in der Analogie zu bleiben. Also gefällt mir jetzt im Moment alles irgendwie nicht so gut.
Ja, dann trifft es sich ja gut, dass du die nächsten beiden Wochen in Urlaub gehst
Yes.
und wir deswegen auch in den nächsten beiden Wochen jeweils keine neue Ausgabe vom Mixed Tag Team haben. Wir melden uns dann in 3 Wochen zurück. Dann können wir auch schon dann wieder mit etwas Abstand noch den Blick zurück auf Clash in Italy werfen. Wir nähern uns dann schon Night of Champions in Saudi-Arabien Ende Juni. Und dann wirft auch schon der SummerSlam seine Schatten voraus und vielleicht nimmt WWE da ja auch ein bisschen Fahrt auf. Du kannst ja auf jeden Fall erstmal so 2 Wochen Pause da von dem Ganzen nehmen und das ist ja manchmal auch gut. Ja? Wie sagt man? Absence makes the heart grow fonder. Und ja, dann sind wir in 3 Wochen zurück und bis dahin, schaut euch alles an, was euch gefällt, oder macht eine Pause, wenn es gerade nicht so euch gut passt. Aber hört auf jeden Fall wieder rein, wenn wir dann in 3 Wochen wieder da sind. Bis dann, macht's gut.
Genau, ciao.